wird vielleicht um einen großen Skandal bei einem Autohaus gehört haben, also bei Nissan. Da ist der Chef des Ladens verhaftet worden. Und das ging durch die Presse. Da gab es dann gleich natürlich Leute, die gesagt haben, ich wusste es doch, die da oben, das sind doch alles Verbrecher. Ne? Und so wurde er verhaftet aufgrund des Vorwurfs, ein sehr ernster Vorwurf, und zwar der Veruntreuung von Geldern. Und er war in Untersuchungshaft, da ist er jetzt mittlerweile wieder raus, ist natürlich dann auch vom Vorstand abgesägt worden, hat jetzt eben die Firma verlassen und ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ich möchte euch mal von einem fiktiven Menschen erzählen, der davon betroffen ist. Nennen wir ihn Gerhard. Gerhard ist mit diesem Manager, mit diesem Top-Manager mit in die Firma gekommen. Er war ein Mitarbeiter, einer, der quasi zugearbeitet hat, der sich vorher unter ihm bewiesen hat, und er hat den mitgenommen und gesagt, komm, ich gehe zu Nissan, komm bitte mit, ich brauche dich als Abteilungsleiter. Dann können wir zusammen die Sache wirklich rumreißen, dann können wir den Laden retten, was ja auch de facto passiert ist. Und dieser Gerhard ist mitgegangen und genoss natürlich alle die Vorzüge, die man hat, wenn man protegiert wird von jemandem, der ganz oben ist. Ne? Also er ist die Karriereleiter natürlich mit ganz oben eingestiegen, ne? Und hat mitgearbeitet, genoss Vertrauen und das Ansehen und hat dort mitgearbeitet. Und jetzt auf einmal wird der Chef verhaftet. Okay, dann kommt Gerhard jetzt auf einmal in die Firma rein, alle tuscheln, hängt er vielleicht mit drin, hat er das nicht gewusst, dass der den mitgenommen hat, vielleicht hat er ja mit dem das zusammen unternommen, wer weiß. Ne? Und so merkt er, die Leute meiden ihn auf einmal und es wird schwierig. So, er kommt quasi in die Cafete rein und das Erste, was passiert, alle gucken auf einmal betreten aufs Essen und hoffentlich setzt er sich nicht neben mich. Und er hat vielleicht gar nichts falsch gemacht, überhaupt gar nichts. Aber er leidet irgendwie darunter, dass er irgendwie mit diesem anderen Menschen zusammengebunden ist. Und er leidet auf einmal mit, auch wenn er gar nichts gemacht hat. Er wird unter Generalverdacht gestellt und auf einmal wird er gemieden. Erst noch aufstrebender Star in der Firma und schon morgen, naja, vielleicht hat er doch Dreck am Stecken, oder? Und dann gibt es Gerüchte, Sticheleien, diese kleinen Sätze so nebenbei, die man dann so hört. Das muss furchtbar sein. Das muss wirklich, wirklich furchtbar sein. Genauso wie unserem fiktiven Manager erging es auch Timotheus. Timotheus war ein ganz wichtiger Mitarbeiter des Apostels Paulus. Und Apostel waren Leute, die, man kann sagen, ganz besonders wichtige und prägende Leiter für große Gebiete. Die haben das Evangelium in Orte gebracht, wo es vorher noch nicht da war, haben Gemeinden gegründet, Älteste berufen, das Ganze versucht zu strukturieren, zu organisieren. Da waren die ganz stark mit dabei. Und Timotheus ist so einer von diesen ganz, ganz wichtigen Mitarbeitern von Paulus. Man könnte vielleicht sogar sagen, der wichtigste. Und genau wie bei unserer Geschichte mit diesem Manager von Nissan, so war es auch bei Paulus. Paulus ist nämlich gefangen genommen worden. Der wurde angeklagt und war in Ketten, im Gefängnis. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis natürlich Menschen in der Gemeinde gedacht haben, naja, wenn der so wichtig war, dieser Timotheus, na, wirft es nicht auch auf uns ein schlechtes Licht, wenn der auch bei uns so eine große Rolle spielt. Der hängt doch mit dem Paulus zusammen, der ist irgendwie schwierig. Irgendwie sollten wir uns vielleicht eher von dem distanzieren. Timotheus war zu dieser Zeit in einer Gemeinde damit betraut, die aufzubauen. Das war eine neue, junge Gemeinde. Da gab es auch viele chaotische Sachen, die passiert sind. Auch viele sogenannte Irrlehrer sind gekommen. Das sind Menschen, die das Evangelium verzerrt haben, sodass es auf den ersten Blick vielleicht noch danach aussieht, aber in Wirklichkeit es dazu geführt hat, dass Menschen geknechtet und versklavt wurden von ihrem Gewissen oder von anderen Menschen. Und diese gab es auch dort. Das heißt, es ging heiß her, hoch her und es war schwierig. Timotheus mittendrin, beauftragt von Paulus, und jetzt auf einmal ist seine ganze Autorität steht auf dem Spiel. Alles, wofür er gearbeitet hat, sein persönliches Ansehen, seine Berufung, oder man könnte auch sagen, sein Beruf, all das auf einmal ergibt sich für ihn als neue Situation. Und er ist natürlich ganz klar in der Unterzahl. Er ist absolut in der Unterzahl. Das merkt man auch in der Situation, auch in der Paulus ihm schreibt. Er ist eigentlich auf dem verlorenen Posten. Er müsste sich eigentlich zurückziehen. Und die logische Reaktion darauf, wenn ich mich da so reinfühle, wäre doch eigentlich, dass man defensiv wird. Man gibt nichts mehr von sich preis, man versucht irgendwie, sich eine dicke Haut wachsen zu lassen, und wenn es nicht geht, muss man halt notfalls gehen. Irgendwie. Diese defensive Reaktion wäre das in so einer haarigen Situation, das könnte ich mir gut vorstellen. Oder mit den Worten eines anderen Auslegers, der hat mal gesagt, die Sicherheit von Timotheus und sein Mut, für das Evangelium einzustehen, haben einen harten Schlag bekommen. Es war nicht nur eine offizielle Anfrage, das war keine Abmahnung von seinem Arbeitgeber bekommen, sondern das traf den Kern seines Wesens und seiner Beauftragung, die er von Gott erhalten hatte. Und es führte auch dazu, dass er tatsächlich auch weinen musste. Das wird sogar genannt. Hier heißt es, sagt Paulus diesem Timotheus, seinem Mitarbeiter, und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen. So hart war das. Der musste um die Situation weinen. So schlimm war es. Jetzt ist die Frage, der Timotheusbrief, um den es heute gehen soll, das ist ein Brief von diesem Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter. Was sagt man einem Mitarbeiter in so einer Situation? Was kann man dem Gutes tun? Was würde ein Mentor diesen Menschen sagen? Wie könnte er ihm helfen? Er macht das, indem er auf etwas ganz Besonderes hinweist, und zwar den Heiligen Geist. Deswegen wollen wir uns kurz zwei Verse ansehen aus diesem Timotheusbrief. Johannes, genau, eins weiter. Und zwar aus 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 6 und 7. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Paulus weist Timotheus, der eigentlich schon ein ziemlich starker Mitarbeiter ist und viel weiß, auf eine besondere Sache hin, den Heiligen Geist. Hier wird es genannt, die Gabe, die er bekommen hat. Der Heilige Geist im christlichen Glauben ist nicht so eine wabernde Kraft, sondern ist eine Person. Der Heilige Geist, genau wie der Vater, wie Jesus Christus, der Sohn, ist auch der Heilige Geist eine Person, nicht so ein waberndes Energiefeld, was irgendwo rumschwebt oder irgendwas durchdringt. Der Heilige Geist ist deswegen so besonders wichtig für Christen, weil er derjenige ist, der in uns wohnt. Der Heilige Geist hat den Auftrag in erster Linie, uns, soll ich sagen, all diese Versprechungen, von denen wir hören im Neuen und Alten Testament, in unser Leben reinzubringen. Er transformiert das Ganze, er bringt das und lässt es Wirklichkeit werden in unserem Leben. Dazu ist er eigentlich da. Und dieser Heilige Geist ist nichts für Spezialisten. Also es gibt nicht den Heiligen Geist in einer besonderen Form jetzt für die Elite-Christen oder die Pastoren und dann gibt es noch einen für die Ältesten oder vielleicht auch zusammen den gleichen und danach gibt es noch so den Geist für den Rest des Volkes, sondern der Heilige Geist ist in gleicher Weise in jedem Gläubigen da. Der Heilige Geist ist anwesend. Ihr könnt euch vorstellen, das ist wie, wenn man fragt, ob jemand schwanger ist oder nicht. Da gibt es nicht ein bisschen oder ein bisschen mehr oder sehr, sehr, sondern ja oder nein zunächst mal. Und so ist es auch bei Christen. Bist du Christ, hast du den Heiligen Geist. Das steht fest und ist klar. Und das bedeutet, es gibt kein Mehrstufen-Christentum. Da gibt es keine Stufen, an denen man sich hocharbeiten kann. Sondern wir sind Kinder Gottes als Christen und haben den Heiligen Geist. Wie der Gott nun uns diesen Heiligen Geist gegeben hat, so sollen wir uns nun bemühen, ihn anzufachen, heißt es hier. Gleich in Vers 6, da heißt es, um diese Ursache willen, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Und das Wort, was dort steht im Text, also im griechischen Text, in der Sprache, in der es geschrieben wurde, ist wirklich wie Anfächern von einem Feuer. Und das habt ihr bestimmt einmal gemacht, wenn man so eine kleine Glut hat und versucht daraus richtig ein Feuer zu machen, das muss man anfachen. Da muss man Luft dazugeben, Sauerstoff, damit es richtig brennen kann. Und da muss man Holzscheite dazulegen, damit das auch wirklich richtig Feuer fängt und brennt. Und zwar nicht so ein bisschen kohlt oder kokelt, sondern hell glänzend brennt. Darum soll es gehen. Der Heilige Geist soll in unserem Leben brennen. Nun ist die Frage, wie macht man das? Wie kann ich denn den Heiligen Geist, den ich habe, brennen lassen, aufleuchten lassen in mir drin? Wie funktioniert das eigentlich? Wenn man in der Bibel liest, gibt es da sicherlich viele Antworten, was dazu helfen kann. Ich möchte aber nur ein paar geben als Hinweis, um euch eine Idee zu geben, wie das aussehen kann. Zum Beispiel kann man den Heiligen Geist anfachen, ganz offensichtlich, indem man sich Gott selbst aussetzt, indem man Gott begegnet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott zu suchen, im Alltag einzubauen, sein Wort zu suchen und zu sagen, ich setze mich dem aus, das ist ein erster Schritt, ein Holzscheit auf die Glut zu legen, auf das Feuer zu legen, um sie anzufachen. Zu sagen, ich bete und bringe meine Nöte, nicht nur meine besten Freunde am Telefon nahe, sondern ich ringe mit Gott darum. Ich spreche mit dem, was mich bewegt, was ich brauche, wo ich scheitere. All diese Dinge kann ich geben. Es kann auch Lobpreis sein, Anbetung. All diese Dinge gehören dazu. Aber auf eine Sache möchte ich besonders hinweisen. Das liegt daran, dass sie mir persönlich wichtig ist. Das werdet ihr mir jetzt bitte verzeihen. Und zwar ist das das, was in christlichen Gemeinden so ein bisschen arkan, könnte man sagen, Lehre genannt wird. Lehre, da denkt jeder von euch an entweder Lehre, weil es niemanden interessiert, also keiner ist da, oder an etwas Staubtrockenes. Man sagt christliche Glaubensinhalte. Das klingt nach Schule, das klingt nach Lernen, das klingt nach Schulbank. Das ist irgendwie unattraktiv auf den ersten Blick. Ich würde euch aber einladen, eine andere Perspektive auf den christlichen Glauben zu werfen, auch auf die Lehre, auf die Inhalte des Glaubens. Stellt euch vor, dass es wie ein Auto ist, unser Leben und unser Glauben auch. Das braucht Treibstoff. Stellt euch vor, die Lehre ist wie der Treibstoff, der da reingefüllt werden kann. Zum Beispiel, denkt mal darüber nach. Wenn ich nicht weiß, was es bedeutet, dass Gott mein Schöpfer ist, was fehlt meinem Glaubensleben alles in Bezug zum Beispiel auf mein Gebetsleben? Ich würde Gott ja nie dafür danken, dass er Schöpfer ist, weil ich einfach zu wenig darüber weiß, was das bedeutet. Dass er nicht nur mein Schöpfer zum Beispiel ist, sondern mich auch erhält, mich umsorgt, für mich da ist. Ihr merkt, Lehre ist nichts Abstraktes, was nur im Kopf bleibt, sondern das ist wie wie das Benzin oder der Diesel fürs Auto. Dazu ist das da. All diese Dinge können den Geist anfeuern und anfachen in uns. Warum braucht es denn diese Hitze? Wofür brauchen wir die eigentlich? Die Hitze brauchen wir, um etwas einzuschmelzen. Stellt euch mal einen großen Hochofen vor, an dem Metall eingeschmelzt wird. Da sind Temperaturen, die sind gewaltig. Teilweise sind die echt wirklich gewaltig, die man braucht, um etwas zu verflüssigen, was vorher hart war. Der Heilige Geist hat in uns die Aufgabe, unser Herz, unser steinernes Herz zu verflüssigen und weich zu machen. Aber ihr wisst, was passiert, wenn die Hitze nachlässt. Es wird fester, immer fester. Und irgendwann hat man am Schluss wieder ein festes Stück Metall oder ein festes Stück Stein vor sich. Der Grund, weswegen wir den Heiligen Geist brennen lassen müssen, immer wieder neu drauflegen und füttern, dieses Feuer füttern, liegt daran, dass wenn wir das nicht machen, wir immer härter werden mit der Zeit. Und das ist eine Warnung, die auch an Christen geht. Auch Christen können wieder hartherzig werden, das geht. Das Einzige, was uns hilft, der Heilige Geist, Feuer, das brennt und heiß genug brennt, um unser Herz zu bewegen. Und schauen wir uns nochmal an die Furcht von Timotheus. Es gibt Menschen, die haben Furcht vor Dingen, die vollkommen unwahrscheinlich sind, dass sie eintreffen. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben Angst, zum Beispiel vom Blitz getroffen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist 1 zu 6 Millionen, zumindest habe ich das mal so gelesen als Statistik, und von einem Blitzschlag getötet zu werden, sogar 1 zu 18 Millionen. Und trotzdem gibt es Menschen, die wirklich Ängste dabei haben, vom Blitz getroffen zu werden. Da kann man dann manchmal so ein bisschen drüber lachen, weil man sich denkt, ach, Lottogewinn ist wahrscheinlicher oder so, oder noch unwahrscheinlicher möglicherweise. Dieses Lächeln über diese Ängste fällt einem leicht, weil wir das Gefühl haben, die sind so unwahrscheinlich. Das ist so abstrakt, das wird nie passieren. Die Angst, die Timotheus hatte, war aber nicht abstrakt oder unwahrscheinlich, sondern die war sehr konkret. Die Angst, die Timotheus hatte, in der er drin steckte, war eine, dass die ganze Sache vor die Wand fahren kann. Dass sein eigenes Leben quasi nur noch daraus besteht, vor einem Scherbenhaufen zu stehen und zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Und warum Gott das so zugelassen hat. Es steht viel auf dem Spiel. Die Angst, die Timotheus hat, die Furcht, die er hat, ist echt und greifbar. Ihr könnt euch vorstellen, diese Furcht, die ist dann manchmal wie ein Feuerlöscher, der dieses Feuer in uns löschen möchte. Die Furcht ist manchmal wie ein Feuerlöscher, dass das Feuer, was in uns brennt, ablöschen möchte. Und unseren Fokus auf andere Dinge lenken. Und dem setzt nun Paulus etwas entgegen. Heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Er hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Manchmal fühlen sich Menschen entmutigt, auch wenn es gar keinen Grund gibt, warum sie entmutigt sein sollen. Das gibt es. Hier ist es aber anders. Hier hätte Timotheus allen Grund, entmutigt zu sein. Er hätte eigentlich viele gute Gründe, entmutigt zu sein. Und in dieser Situation sagt Paulus, du hast keinen Geist bekommen der Furcht, der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er erinnert Timotheus an den Heiligen Geist, etwas, was er als Geschenk bekommen hat. Eine Frage an euch. Jetzt dürft ihr auch laut antworten. Warum heißt der Heilige Geist Heiliger Geist? Bitte, mutige raus, laut. Warum heißt der Heilige Geist? Er ist heilig. Leider nein. Also er ist heilig, das ist wahr. Aber der Grund, warum er Heiliger Geist heißt, ist ein anderer. Das finde ich ganz spannend. Der Heilige Geist heißt nicht Heiliger Geist, weil er heilig ist. Jesus ist doch auch heilig, aber wir sagen auch nicht Heilige Jesus. Weil er? Weil er heilend ist. Oder man könnte auch sagen, weil er heiligend ist. Genau, es ist seine Aufgabe. Ganz genau richtig, es ist seine Aufgabe. Der Heilige Geist heißt Heiliger Geist, weil das sein Job ist. Er heiligt Menschen. Deswegen heißt er Heiliger Geist. Dass er heilig ist, ist selbstverständlich als Gottesgeist. Dass er besonders ist, dass er rein ist, dass er gut ist. Aber er heißt Heiliger Geist, weil er heilig macht. Der Heilige Geist gibt das, was er selber ist. Er gibt das, was er selber ist. Wenn wir hier hören, was der Heilige Geist ist, der heißt es, den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Aber das bedeutet, dass er diese Dinge uns bringt, dass er sie in unser Leben bringt. Er heißt Heiliger Geist, weil er heilig macht. Er heißt Geist der Kraft, weil er uns Kraft gibt. Er heißt Geist der Liebe, weil er Liebe in uns schafft und bringt. Und er ist Geist der Besonnenheit, weil er Besonnenheit in unserem Leben wirklich werden lässt. Paulus zeigt auf, wie groß und wie stark Gottes Geist ist. Er redet nicht die Probleme klein. Also wollen wir uns diese drei Bereiche noch schnell ansehen. Und zwar heißt es hier, er hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Das Spannende ist, wenn man dort in diesem Wort nachguckt, da steht das Wort Dynamis. Daraus haben wir das Wort Dynamit abgeleitet. Dynamit ist eine ziemlich explosive Angelegenheit, was man lange Zeit früher im Bergbau auch verwendet hat oder auch im Militär. Dynamit heißt, es ist eine Sprengkraft da. Die Kraft, die Gottes Geist gibt, hat auch eine sprengende Kraft. Und zwar eine, die es manchmal ganz schön krass in sich hat. Es gibt Menschen, die erleben die und empfinden diese Kraft in ihrem Leben als etwas, was sie manchmal selbst eine Zeit lang überfordern kann. Wo sie das Gefühl haben, hier passiert mir zu viel und zu schnell in meinem Leben etwas. Und es gibt bei anderen Menschen Arten, wie diese Kraft sich zeigt, die weniger explosiv sind, die weniger plötzlich sind, sondern eher graduell und kontinuierlich. Aber was wichtig daran ist, ist, dass der Heilige Geist nicht einfach nur ein leiser Flüsterer ist, der im Hintergrund ein paar gute Empfehlungen gibt. Der Heilige Geist ist nicht die Stimme meines Gewissens, die hinten mir nur sagt, mach das mal so oder so, das kann vielleicht passieren. Aber der Heilige Geist ist mehr, der Heilige Geist ist einer, der verändert. Er tut es dann auch, er redet nicht nur darüber. Das ist wichtig zu behalten. Er sprengt zum Beispiel soziale Strukturen auf. Das merkt man gerade ganz akut, kann man das sehen in Ländern wie zum Beispiel Indien, wo ein hartes Kastenwesen besteht und die Menschen der oberen Kasten, die Unberührbaren, nicht weder berühren würden, noch mit ihnen reden würden, noch die für Werte achten, sich um sie zu kümmern. Jetzt werden diese Menschen Christen und dann findet man auf einmal einen Brahmanen, einen aus der obersten Kaste, der jemandem das Abendmahl reicht, der vorher unberührbar war. Das ist Sprengkraft des Heiligen Geistes. Auf einmal begegnen die sich als Menschen auf einer Ebene. Das finde ich unheimlich großartig. Der Heilige Geist sprengt auch manchmal Dinge auf, in die wir uns selbst einsperren. Die Gefängnisse, die Lügengebäude, die wir uns manchmal selbst erzählen oder andere uns erzählen. Du bist nichts wert. Warum sollte man das für dich überhaupt eingehen? Du bist doch der Letzte, der das verdient hat. All diese Sätze, die glauben wir uns manchmal selbst und bauen uns daraus ein Gefängnis. Der Heilige Geist ist das Dynamit, was uns aus diesem Gefängnis rausholen kann und will. Und der Heilige Geist sprengt auch manchmal den dicken Panzer unserer eigenen Gemütlichkeit. Bei Timotheus merkt man das an der Stelle in diesem Brief ganz besonders daran, dass Paulus ihn darauf bereit macht und ihm Kraft zuspricht, auch Leiden zu ertragen. Dieser Timotheus musste einiges einstecken, nur weil er das Evangelium verkündigt hat. Das war nicht kostenlos. Das kostete ihn sehr, sehr viel. Und die Bereitschaft, das zu geben, zu sagen, ja, ich stelle mich der Situation und laufe nicht weg, ich bleibe nicht in meiner Gemütlichkeit, ist auch eine Wirkung des Geistes. Dann Liebe, das zweite große Wort, was hier steht. Liebe. Die Sprengkraft des Geistes geht nicht auf Zerstörung. Gott will uns nicht vernichten und kaputt machen, sondern er will uns gesund machen. Das sehen wir daran, dass es heißt, der Heilige Geist ist Liebe. Und da handelt es sich um weit mehr als eine Floskel. Liebe darf dabei nicht mit Harmlosigkeit verwechselt werden. Manchmal haben wir so das Gefühl, also wenn jemand ganz lieb ist, dann hat man so intuitiv denke ich dann immer, das ist ein harmloser Mensch. Das ist so einer, ach ja, der ist lieb. Irgendwie so sanft und alles ist dann irgendwie so in Watte gepackt. Das ist mit Liebe nicht gemeint. Das ist, die Liebe, von der hier steht, ist die Liebe, die dazu geführt hat, dass Christus am Kreuz gestorben ist für uns. Das ist die Liebe, um die es hier geht. Das ist eine tätige Liebe, eine greifbare Liebe, eine Aufopferungsliebe. Wenn der Geist ein Geist der Liebe ist, dann ist er ein Geist, der in uns nicht Harmlosigkeit produziert, sondern Hingabe. Und das Letzte, Besonnenheit. Der Heilige Geist schafft Besonnenheit. Das ist ein altes Wort und ich habe lange überlegt, ob es nicht ein besseres dafür gibt. Und es fällt mir wirklich, wirklich schwer. Ich habe mal nachgelesen in einem Lexikon, da heißt es, dass dieses Wort, und das ursprünglich dort auch steht, heißt hier, das bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Besonnenheit an der Stelle ist quasi die Kopfversion von Gelassenheit. Wenn man einen gelassenen Menschen hat, das ist einer, der vom Herzen her sagt, ich hab Ruhe darüber. Und ein besonderer Mensch, das ist einer, der sagt, der kann es auch innerlich voll toben, aber der sagt, Moment, einen Schritt zurück. Auch wenn ich mich gerade voll aufrege oder es in mir gerade richtig brodelt, einen Schritt zurück. Ich denke darüber nach. Was wäre jetzt richtig? Was wäre gut? Wie will ich handeln dabei? Die versuchen eben nicht aus dem Impuls heraus zu handeln, sondern aus der Überlegung heraus, aus der geistgeführten Überlegung heraus. Und das ist eine Begabung. Man könnte auch sagen, da steckt drin, mit Situationen klug umzugehen. Oder man könnte auch sagen, zurückhaltend mit Situationen umzugehen. Und das ist eine riesige Herausforderung, auch gerade als Leiter. Denn man ist schnell in der Situation, dass man denkt, man muss jetzt schnell eine Entscheidung treffen in irgendeine Richtung. Und versucht das dann irgendwie, hat dann Argumente natürlich dafür, aber die Geschwindigkeit, mit der das manchmal gesagt wird und begründet wird, kann zu schnell sein, wenig Zurückhaltung haben, sondern manchmal einfach nur mit dem Holzhammer gemacht. Und darum soll es nicht gehen. Besonnenheit soll Timotheus auszeichnen, weil vom Herzen würde er falsch reagieren. Das würde, glaube ich, jeder, der sich so an die Wand gedrückt fühlt. Absolut, würde ich auch. Also wenn ich emotional reagieren würde aus der Situation, da würden doch alle Antennen auf Flucht stehen, oder? Würde ich sagen, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich bin hier nur der Prügelknabe für alle. Warum? Emotional die Reaktion ist absolut eindeutig, aber sie geht in die andere Richtung, als Gott haben will. Deswegen ist Besonnenheit ein Merkmal des Geistes, womit er uns hilft. Wenn wir also zurückschauen, wofür brauchen wir nun den Geist? Der Geist ist derjenige, der diese Dinge, von denen wir gehört haben, der Liebe, Kraft und Besonnenheit in unser Leben bringt, das ist seine Aufgabe, dazu ist er da. Und in Bezug auf letzte Predigt, wo es um Ermutigung geht, das ist im Grunde, man könnte sagen, der innere Kern, der Kern der ganzen Angelegenheit. Ermutigung, echte Ermutigung finden wir durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt und uns verändert. Dazu kann er andere Menschen verwenden und benutzen, das ist toll. Aber wir brauchen diese Stärkung durch den Geist Gottes selbst. Alles andere würde nichts nutzen. Timotheus hätte es nichts gebracht, hätte man ihm einfach nur die Gefahren kleingeredet und gesagt, doch, das wird schon werden, alles wird am Schluss wieder richtig oder so. Das würde ihm nicht helfen. Aber was ihm hilft, ist die Fokussierung auf den Geist Gottes. Das ist das, was wirklich hilft. Und dazu habe ich euch noch zum Abschluss der Predigt etwas mitgebracht. Und zwar der Andi hat mich darauf hingewiesen, was es hier heißt. Und zwar ist es aus einem Buch von Peter Strauch. Peter Strauch war lange Zeit Leiter des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden, Pastor gewesen, Buchautor. Er schreibt sehr, sehr viel, hat auch Liedertexte geschrieben. Eigentlich ein, sag ich mal, in FWG-Kreisen bekannter Mann. Der hat in seiner Biografie folgende Sätze geschrieben, die ich zum Abschluss der Predigt euch vorlesen möchte. Bis heute bin ich überzeugt, dass es keinen Anfang mit Christus ohne die Gabe des Heiligen Geistes gibt. Ein Christ muss sich allerdings fragen, hat der Heilige Geist mich? Verfügt er über mich? Im Epheserbrief mahnt Paulus Christen, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu führen. Wäre das automatisch der Fall, hätte sie nicht mahnen müssen. Und im Gegensatz zur älteren Lutherbibel, in der es noch heißt, werdet voll Geistes, findet sich in der aktuellen Ausgabe die nach dem griechischen Grundtext korrekt passive Form, lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Leben im Geist ist eben nicht zuerst Willenssache, sondern bedeutet, sich ganz konkret an Gott auszuliefern. Nach einer Formulierung von Francis Schaeffer nennt er das auch eine aktive Passivität. Meine Aktivität besteht nicht darin, dass ich das Steuer selbst in die Hand nehme, sondern mich vom Geist Gottes steuern lasse. Und nicht meine Kraft, sondern seine Kraft liefert mir dazu die notwendige Energie. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten. Wir bleiben dazu sitzen. Himmlischer Vater, Herr, du siehst, wie sehr wir uns sehnen nach diesem Feuer des Geistes, nach diesem reinigenden, stärkenden Feuer, nach der Kraft, die dein Geist uns geben will und kann. Herr, und du siehst, wie dürftig manchmal unser eigenes Leben ist, wie schwer es uns fällt, dieses Feuer am Brennen zu halten und wie mühsam uns manchmal vorkommt, uns darum zu bemühen. Herr, wir bitten dich aber darum, dass du uns diesen Willen und die Kraft schenkst, dass du uns das richtige Feuerholz gibst für unser Glaubensleben, dass wir ermutigt werden und gestärkt und zuversichtlich werden, um auf dich zu sehen. Danke, dass du uns den Heiligen Geist gesendet hast, dass er in uns drin ist, dass er uns verändert und dass er nicht nur nette Sachen sagt, sondern dass er uns tatsächlich verändern kann und will und wird. Herr, wir sind dankbar für diese Verheißung und danken dir, dass du uns für würdig erachtest, dieses Geschenk zu erhalten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst, den wir haben dürfen, dass wir darin feiern dürfen, dass wir deine Güte erleben dürfen. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist das ist, was uns zusammenbindet. Amen.